So, schönen guten Morgen zusammen. Ich habe ein Thema mitgebracht und wir lesen nachher auch den Bibeltext, der mich zu diesem Motto, zu dieser Überschrift gebracht hat. Erleuchtung bei Nacht, habe ich die Überschrift genannt. Erleuchtung bei Nacht. Bei Nacht, damit will ich zunächst mal aufgreifen, dass das Gespräch, von dem wir nachher im Bibeltext zusammen lesen werden, bei Nacht stattgefunden hat. Und die Erleuchtung, die habe ich sozusagen sprichwörtlich aufgenommen, denn in dem erwähnten Gespräch, und da geht es um wichtige Fragen, unbeantwortete Fragen, stellen sich manchmal im Leben dar als Dunkelheit, als undurchdringliches Dunkel, nicht wahr? Und so habe ich deshalb das Thema genannt, Erleuchtung bei Nacht, denn wenn es dann eine Lösung gibt für das Problem, eine Antwort auf die Frage, dann kann man sagen, da ist mal ein Kronleuchter aufgegangen oder da kam Licht ins Dunkel oder so ähnlich. Insofern, das Leben von uns Menschen ist ständig voll von Fragen und diese große Realität sowie das Finden von Antworten, das hat sich auch als verschiedene Redewendungen in unserer deutschen Sprache niedergeschlagen. Nun, ich weiß nicht, wie viele von uns zum Thema Fragen des Lebens vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie eine Antwort auf eine gar nicht gestellte Frage erhalten haben und ein bisschen irritiert waren. Also ich will mal ein Beispiel nennen, wie das heute vielleicht aussehen könnte. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst fragt dich der Pastor oder auch sonst jemand, wie es dir geht. Ist ja erstmal eine harmlose Frage, die so zum Gesprächseinstieg ganz allgemein oft dient. Ja, dann erzählst du von deinem beruflichen Vorwärtskommen und dass du gerade viel unterwegs bist, weil du dich derart im Betrieb engagiert hast und engagierst. Da hat der Chef dir schon eine Gehaltserhöhung angedeutet. Und also das Leben ist voll, das Auto hat eine Panne, du musst den Reifen flicken. Und der Pastor hört dir so zu, wie du dann auch noch sagst, also ich müsste auch noch mehr Sport treiben eigentlich. Ja, das ist ungesund, so wie ich lebe. Und so weiter. Und irgendwann unterbricht dich der Pastor oder dein Gegenüber und sagt dir, Karl Eugen, ich weiß nicht, heißt jemand Karl Eugen? Ich habe halt diesen Namen so mal erfunden, um niemanden jetzt direkt so anzusprechen. Karl Eugen, sagt er, weißt du, was das größte Problem deines Lebens gerade ist? Nö, du kümmerst dich zu wenig um deine Familie. Und ich habe den Eindruck, Jesus ist auch nur noch eine Randfigur in deinem Leben. Bums. Also, sowas hast du jetzt nicht erwartet. Ne? Du bist ein bisschen geduscht, kalt und kommst aus dem Konzept. Eigentlich hättest du doch erwartet, dass er vielleicht sagt, hey, toll, Karl Eugen, dass du so aktiv unterwegs bist. Du hast Ziele, du bist fokussiert. Das ist gut, ich bin überzeugt, das mit dem Hausbau, das wird auch noch was. Und ich kann mir da dir ja jemanden empfehlen, der dir weiterhelfen könnte. Aber nein, hier stehst du nun und bekommst eine Antwort auf eine Frage, die du gar nicht gestellt hattest. Und sie bringt dich ziemlich aus dem Konzept. Doch wenn sich dann das Erlebnis ein wenig, der erste Schock sich gesetzt hat, dann kommst du im besten Fall zu der Erkenntnis, Mann, mein Pastor meint es ja echt gut mit mir. Und er hat mir meinen Fokus korrigiert, meinen Blick auf etwas gerichtet, was ich vorher gar nicht oder viel zu wenig im Blick hatte. Seine Aussage war zunächst unverständlich, ja provozierend, aber letztlich war es die Rettung für mein Leben. Könnte so sein, dass es mal so abläuft, nicht wahr? So ähnlich ging es vielleicht auch dem Mann, von dem wir jetzt miteinander lesen wollen, in der Bibel, der suchte damals das Gespräch mit Jesus. Ihn beschäftigen viele Fragen, so kann man dann zwischen den Zeilen und vom gesamten Text her erkennen. Ganz zentral die Frage, wie kann Gott mit meinem Leben zufrieden sein? das hat ihn beschäftigt. Also der war nicht mit Hausbau beschäftigt, sondern dem hat ganz stark auch diese Frage beschäftigt. Ganz zentral, bin ich okay in den Augen Gottes? Dabei war dieser Mann eigentlich geschätzt und geachtet unter den frommen Juden sogar in Israel. Er war für sie vorbildlich und tatsächlich, er bemühte sich, ein Leben zu leben, wie mit dem Gott zufrieden sein sollte. Ich gehe aber davon aus, dass es ihm genauso wie allen anderen erging und geht, die auf dieser Schiene unterwegs sind. Er fand keine Gewissheit. Er fand keine Gewissheit bei aller Mühe. Und so suchte er Jesus auf. In der Nacht. Deshalb habe ich es genannt, Erleuchtung bei Nacht. Tagsüber, da gingen die meisten jüdisch-religiösen Lehrer irgendeinem Beruf nach. Abends trafen sie sich dann zur theologischen Diskussion. Und wir wissen nicht, ob Nikodemus vielleicht gerade aus so einem Zusammenhang und so einer Zusammenkunft kam oder ob er direkt zu Jesus ging. Aber als er Jesus fand, da suchte er einen guten Gesprächseinstieg mit einem Kompliment, das er ihm machte. Und jetzt können wir mal den Text lesen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Verse 1 bis 21. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ist das eine Frage, die der Nikodemus hier stellt? Irgendwie hatte ich den Eindruck, nicht wirklich eine Frage. Ja. Das heißt aber trotzdem, Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Im ersten Moment könnte man denken, die reden irgendwie aneinander vorbei. Der eine stellt gar keine wirkliche Frage, aber Jesus antwortet ihm und gibt ihm gleich mal so eine Sache vor den Latz, dass der wahrscheinlich so verdattert geguckt hat, wie der in meinem Beispiel fiktive Mann im Gespräch mit dem Pastor. Ja, also wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Wir lesen jetzt einfach mal den Text. Jesus antwortete und sprach zu ihm nochmal Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wahrlich, wahrlich, das heißt ganz gewiss, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges, hör gut zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht. Er hat sich gewundert, in Klammer gesagt. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage. Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan werden. Getan sind, heißt es da. Gell? Ja, nicht ganz korrekt gelesen. Gut, ich komme zum Gesprächseinstieg zurück. Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht, ich habe es schon erwähnt. Das ging nicht nur darum, dass er sich gefürchtet hat vor den anderen, die ihn nicht sehen sollten, wie er das Gespräch mit diesem besonderen jüdischen Rabbi hier suchte, sondern wahrscheinlich war es einfach normal, dass man abends sich aufgesucht hat. So kam er und es wird deutlich, er hatte Fragen im Herzen. Und Jesus sah diese Fragen, aber Nikodemus steigt mit einer Einstiegsfloskel oder man möchte sagen einfach einem guten Kompliment ein. Ja, so können wir das ja auch machen. Hey, zum Beispiel Jens, Mensch, schön dich zu treffen. Ich habe von deinem Papa gehört, du bist ein toller Kerl, Mensch, was du alles magst und so. Also da fühlt er sich schon mal geschmeichelt und sagt, hey Tobias, ich habe ja von dir auch schon gehört, du bist Pastor bei der GFC, gell? Oh, deine Predigt war heute gut oder so ähnlich. Ja, so würde man sich das vielleicht vorstellen, dass es bei den beiden hier, Nikodemus und Jesus, auch abgelaufen wäre. Oder so hat sich das Nikodemus vielleicht gedacht. Meister, so steigt er ein ins Gespräch, wir wissen, wir, das heißt also er als Schriftgelehrter, als Lehrer in Israel, Pharisäer und Schriftgelehrten, das war so die geistliche Elite sozusagen in Israel. Und er sagt, wir wissen, also wir Pharisäer und Schriftgelehrte, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus war aufmerksam, er hat sich interessiert für Jesus und er war ehrlich genug, sich den resultierenden Fragen zu stellen, wer ist dieser Jesus? Irgendwas, da ist was dran. Manche aus meiner Riege, die stellen ihn in ein schlechtes Licht, die reden schlecht über ihn, stellen ihn als Scharlatan dar, als einen Verführer, einen, der sich wichtig macht oder was auch immer. Aber ich habe es erkannt und einige mit mir, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. So, warum kommt er denn mit diesem Einstiegskompliment? Er will ins Gespräch kommen mit Jesus und ich habe für mich so zunächst mal gedacht, wie ist das, wenn wir mit Mitmenschen ins Gespräch kommen über Glaubensthemen? Auf welcher Ebene befinden wir uns da und begeben wir uns da? Also ich mache die Erfahrung, es ist so, ich will es mal so nennen, die Ebene des Religiösen. Da kann es heißen, ach, irgendwie glauben wir ja doch an etwas, ja, vielleicht beim Pastor oder bei wem auch immer Eindruck schinden möchte. Also meine Oma, die war auch eine ganz gläubige Person oder mein Opa oder mein Onkel oder ich habe auch schon mal in der Bibel gelesen und ich glaube schon, dass es da irgendwas gibt zwischen Himmel und Erde. Vielleicht auch in der Hinsicht, ich habe auch schon religiöse Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch schon gebetet und vielleicht hat es weniger mit einem Gebet, so wie die Bibel Gebet versteht, zu tun, sondern ist irgendwie aus der esoterischen Kiste etwas, was da jemand erlebt hat, eine spirituelle Erfahrung irgendwelcher Art oder dass die Person einfach suchend ist und sagt, ja, es muss doch mehr geben und ich spüre das, ich spüre diese Kraft, die kosmische Kraft, was auch immer. Ja, im besten Fall oder in einem besseren Fall, dass da jemand schon in der Bibel gelesen hat und sagt, ja, das ist ja wichtig, was da drin steht und das versuche ich doch auch irgendwie einzuhalten und danach zu leben, nicht wahr? Ich bin überzeugt, wenn wir eine Umfrage machen würden, was verstehen Sie unter Christsein, dann würden viele im besten Fall noch sagen, ja, also Jesus ist doch der Begründer des Christseins und des Christentums und unter Christsein verstehe ich, ihm nachzueifern, ihn als gutes Vorbild zu sehen und versuchen so zu leben und nach seinen Werten mich zu orientieren und zu verhalten. So ungefähr auf dieser Ebene befand sich Nikodemus, auf der religiösen Ebene. Was meine ich damit? Da ist der Mensch mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt, mit seinem Bemühen, sich irgendwo und irgendwie zu Gott hinzuarbeiten. Also er hat schon ein bisschen was erkannt, er ist neugierig geworden und er sucht nach mehr und jetzt kommt er vielleicht auch zu dem Gedanken, ja, wie muss ich denn sein vor Gott? Da habe ich ja schon ein bisschen was gelesen, vielleicht hat er in der Bergpredigt gelesen oder die 10 Gebote, er erinnert sich dran, dass es da was gibt und findet die in 2. Mose Kapitel 20. Oh, das sind ja wichtige, gute Maßstäbe, da will ich doch versuchen, mich daran zu orientieren. Und er ist irgendwie bemüht, so wie ein Nikodemus, der natürlich nochmal auf einer Stufe höher war. Er war ein jüdischer Gelehrter, er kannte das Alte Testament auswendig, er kannte den Maßstab Gottes und er hat sich redlich bemüht, danach zu leben. Aber ich habe es eingangs schon angedeutet, ihm ging es nicht anders wie allen anderen, die weniger oder auch mehr bemüht sind, Gott ein gutes Leben bringen zu wollen. Am Ende steht immer die Frage, bin ich gut genug? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren eigentlich eine anerkannte Riege zur damaligen Zeit und die waren geachtet. Da hieß es also, wenn jemand vor Gott gerecht sein kann, richtig sein kann nach Gottes Beurteilung, dann am allerehesten der Herr Pharisäer. Aber es gab eben auch so ehrliche, zu sich selbst ehrliche Menschen wie den Nikodemus und er spürte, irgendwas fehlt mir noch. Nun befand er sich aber auf dieser religiösen Ebene und er dachte sich, jetzt suche ich das Gespräch mit Jesus, denn irgendwie, er ist jemand Besonderes, ein Lehrer von Gott gekommen. Der, was der sagt, das hat Gewicht. Und vielleicht hat der die Antwort auf die Frage, was mir noch fehlt, was ich vielleicht noch machen sollte, worauf ich noch achten sollte, was ich noch besser und wie ich es besser machen könnte, damit ich endlich zu dieser Gewissheit komme, ja, so bin ich gerecht, so bin ich richtig vor Gott. Mit diesem gedanklichen Ansatz und mit diesem Anliegen kam Nikodemus. Warum gehe ich davon aus? Nun, zum einen der Gesprächsverlauf, wie er weitergeht, und zum anderen lesen wir in den Evangelien von verschiedenen anderen Begegnungen, die Menschen mit Jesus gemacht haben und wo es ganz nach ähnlichem Muster abgelaufen ist. Lukas 18, mal ganz kurz herausgegriffen, ein reicher Jüngling, so heißt es im einen Evangelium und im anderen, da wird nicht groß die soziale Schicht angesprochen, aber da heißt es, da kam einer zu Jesus und der fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das Himmelreich zu ererben? Und Jesus irritiert ihn auch zunächst, denn er sagt zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Jesus wollte damit nicht sagen, dass er nicht gut wäre, aber er wollte ihm zu verstehen geben: Mein lieber Freund, wenn du mich nur als Mensch siehst, dann erwarte nicht, dass ich gut bin. Denn gut ist nur einer. Und dann geht das Gespräch ja weiter. Also unter anderem solche Begegnungen und Geschichten, die haben mir diesen Gedanken sehr nahegelegt, dass es bei Nikodemus ganz ähnlich war. Was fehlt mir noch? Ich bin doch schon bemüht. Denn dieser gerade erwähnte junge Mann aus Lukas 18, der konnte sagen, als es um die Gebote ging, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Er war bemüht. Aber am Ende ging er traurig weg und sah gar keine Chance, dass er diesen Maßstab einhalten kann. Es musste so kommen. So jetzt auch bei Nikodemus. Er war also auf dieser religiösen Schiene und Ebene unterwegs. Und Jesus lässt ihn sozusagen wie mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Es hat ja nicht wehgetan, auch nicht geblutet, aber er war total irritiert von dieser Aussage, die Jesus macht. Und der Johannes beschreibt das als Antwort. Jesus antwortete ihm auf eine Frage, die der Nikodemus gar nicht gestellt hatte, aber die in seinem Leben vorhanden war. Was braucht es denn noch in meinem Leben, damit Gott endlich zufrieden sein kann mit mir, damit ich das weiß? Und Jesus wirft diesen Stapel an guten Werken und Bemühen und all das, was er schon gelernt und gewusst hat und sich bemüht hat, diesen Stapel wirft Jesus einfach um. Ist es nicht unmöglich? Entsprechend ist Nikodemus irritiert und er fragt wie ein Grundschüler, so ungefähr kommt einem das vor. Wir lesen es. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da, wo Gott die Herrschaft hat, wo Gott regiert, sein Machtbereich, wo du sagen kannst, ich gehöre zu Gott, zu seinem Reich. Jesus sagt, außer dass jemand von Neuem geboren wird, kann er dieses Reich gar nicht sehen, nicht erkennen, nicht verstehen, um was es da geht. Und er kann auch nicht hineinkommen. So geht es im weiteren Textverlauf, wird es deutlich. Nikodemus spricht zu ihm auf diese Aussage hin, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Sagt er, wie soll das gehen? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also er hat damals nicht an Reinkarnation gedacht, da würden heute die Leute dran denken, ja, wenn du von Wiedergeburt sprichst oder von Neuem geboren, aber auch davon spricht Jesus ja nicht. Ja. Es geht um etwas ganz anderes. Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden, fragt dieser Theologieprofessor. Jesus antwortete, und er nähert sich sozusagen dieser Antwort im Gesamten, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und nun erklärt er ihm, hör mal, das kennst du doch, alles reproduziert nach seiner Art. Menschliches kann nur Menschliches hervorbringen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus spricht vom Geist Gottes. Jesus spricht von dem, was Gott tun kann und tun will. Und im Vers vorher erklärt er, wie er es tun kann und tun will. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Außer auf diese Weise wird es nicht geschehen können. Das ist sozusagen die Aussage von Jesus. Außer, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Wasser ist das Bild für die Reinigung. Der Geist ist der Heilige Geist. Er ist der, das Leben aus Gott sozusagen, das Leben Gottes. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Und da kommt er dann im weiteren Verlauf konkret drauf zu sprechen, wie denn das zustande kommt und wie das zu verstehen ist, Wasser und Geist. Wasser, das Bild der Reinigung, und Geist, das Leben Gottes selber, sein Leben, das irgendwas in meinem Leben machen will. Jesus fährt weiter und sagt: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jetzt komme ich nochmal auf diese Ebene zurück, in der wir uns auch oft im persönlichen Gespräch mit Menschen befinden. Und ich denke manchmal, wir reden manchmal, haben lange Gespräche und es bewegt sich einfach nur auf dieser religiösen Ebene. Wir kommen gar nicht zu dem Punkt, den Jesus hier unmittelbar anspricht. Manchmal denke ich, wir müssten es eigentlich genauso machen. Und vielleicht ist es hin und wieder auch dran, dass wir sagen, hör mal, wir können hier über X und A und ob das jetzt wahr ist in der Bibel und ob die Evolution oder Schöpfung, und man kann sich ja über so viele Dinge dann verlieren in der Diskussion. Ich sag dir was, eigentlich geht es um ein ganz neues Leben. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir unser menschliches Leben, so wie wir in diese Welt hineingeboren werden, irgendwie verbessern, dass wir da den Werkzeugkasten auspacken sozusagen und dran rumschrauben und machen und sagen, mit dieser Technik wirst du noch besser und wenn du so machst, dann kommst du Gott noch näher und so könntest du es machen. Nein, Jesus wirft das alles über den Haufen und sagt, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was ein Mensch zu tun und zu leisten vermag, sondern es geht um Gottes Werk in deinem Leben. Dass Gott der Wirkende ist, ja mehr noch, dass er in dein Leben tritt, dass eine Verbindung entsteht. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in des Menschengeist einziehen will, Wohnung nehmen will und da der Wirkende sein will, dass Gott selbst dein Leben in die Hand nimmt, dass er durch seine Gegenwart dein Leben auf eine völlig neue Grundlage stellt. Und das beschreibt Jesus mit dem von Neuem geboren werden. Etwas ganz Neues muss beginnen, etwas, was für den Menschen nicht verfügbar ist, nicht vom Menschen machbar ist. Und insofern geht es um Gottes Möglichkeiten. Wundere dich nicht, sagt Jesus, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann nimmt er ein Bild, das der Nikodemus kennt. Der Wind bläst, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Dieses Bild, woher der Wind kommt und wie er weht. Man kann sagen, unser Leben soll von Gott belebt sein und von Gott bewegt. Von Gott belebt und von Gott bewegt. Paulus, der Apostel Paulus, kann im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 13 schreiben, Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Als ich mein Leben Jesus Christus noch nicht anvertraut hatte und so Jahr für Jahr mit in die Gemeinde mitgegangen bin mit meinen Eltern, da habe ich immer wieder gedacht, oh, ist das alles schwer und was man da alles muss und was man sollte und wie ein guter Christ, wie der, also was der alles tut und was er nicht tut. Boah, das ist mir zu heiß, das kriege ich sowieso nicht hin. Das hat mir so das Gefühl der Überforderung vermittelt und ich dachte, kannst du das? Willst du das überhaupt? Also da hast du ja nichts mehr zu lachen. So dachte ich manchmal, da ist das so sehr mit Mühe verbunden. Und das hat mich auf Distanz gehalten. Ich hatte nicht begriffen, dass es nicht um meine Möglichkeiten geht, sondern um die Möglichkeiten, die Gott hat und die er in meinem Leben verwirklichen will. Dass es eigentlich schlicht darum geht, dass er in mein Leben kommt, dass ich sein Wirken erlebe und bewegt werde von seiner Gegenwart, von seiner Kraft. Ja, wie soll das geschehen? Die Frage hat Nikodemus ja gestellt. Wie kann das geschehen? Wie stelle ich das an? Soll ich Gott bitten, dass er bitte in mein Leben kommt? Oder wie kann das passieren? Es geht weiter. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, er stellt genau diese Frage jetzt, wie kann dies geschehen? Erstmal nimmt ihn Jesus ein bisschen auf die Schippe, ja, möchte meinen, dass er zu ihm sagt, so, du bist Israels Lehrer und willst den anderen die Welt und erklären, wie man richtig sein will vor Gott und du weißt das nicht? Ja, also, der Nikodemus versteht immer noch nicht. Nun gut, er fragt ganz ehrlich und wie schön ist es, wenn wir ganz ehrlich Jesus fragen. Wenn wir vielleicht noch nicht viel verstehen, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, die ja irgendwie ein Interesse haben, dürfen wir sie ermutigen. Hey, ich ermutige dich, komm mit Jesus ins Gespräch. Dein erstes Gebet könnte vielleicht sein, Jesus, könntest du mir bitte zeigen, wie du mein Leben siehst? Ich check das nicht. Ist das alles richtig so oder muss es irgendwie anders werden? Und wie ist es überhaupt gemeint von dir? Also wenn es dich gibt und wenn du der Schöpfer bist, zeig mir doch bitte, wie du mein Leben siehst. Nun gut, jedenfalls Nikodemus ist ehrlich und da liegt immer ein Segen drauf, wenn wir ehrlich sind vor Gott. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Ich will da jetzt nicht lang drauf eingehen, das hat ja einfach damit zu tun, wie Jesus von der Pharisäer- und schriftgelehrten Riege insgesamt wahrgenommen und angenommen wurde oder auch nicht. Nun, er erklärt, niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Er selbst, von ihm spricht er jetzt, von Jesus, von sich selbst spricht er. Er ist der, der vom Himmel gekommen ist und es mal ganz einfach auszudrücken. Er weiß, wovon er redet, er hat die Autorität dazu und kann da jetzt etwas dazu sagen. Nun geht er mit Nikodemus in eine Geschichte, die sich zu alttestamentlicher Zeit stattgefunden hat während der Wüstenwanderung des Volkes Israel. Im 4. Mose, da können wir da etwas nachlesen davon, Kapitel 21. Und er führt ihn ja in diese Situation gedanklich noch einmal hinein. Nikodemus kannte diese Geschichte hundertprozentig als ein Schriftgelehrter. Und da sagt Jesus nur, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Was war da passiert in der Wüste? Könnt ihr ja nachlesen, 4. Mose 21, das Volk Israel war immer wieder am Motzen und am Klagen, weil sie nicht verstanden und es nicht gut fanden, dass sie schon wieder in einer Schwierigkeit waren. Weder kein Wasser, kein Brot oder kein Fleisch oder Feinde oder Hitze und was auch immer. Immer wieder haben sie Gott angeklagt, anstatt bei ihm die Not zu klagen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich bei Gott die Not klage und sage, Herr, wir haben ein Problem, bitte hilf uns. Und vielen Dank, du hast uns durch das Meer hindurch geholfen, du hast uns in dieser Situation geholfen, in jener Situation geholfen. Wir trauen es dir zu, du hilfst uns auch jetzt, bitte greif du ein. Aber nein, sie haben Gott und Mose, den Führer des Volkes, angeklagt. Das war ja wie eine offene Rebellion. Wären wir doch in Ägypten geblieben, da wäre es da doch besser gewesen. So haben alles vergessen, die ganze Sklaverei und die Not von damals. Und da hat Gott als Gericht Giftschlangen in dieses Lager gesandt. Und jeder, der gebissen wurde, starb an diesem Gift der Schlangen. Das Volk hat es als Gericht Gottes begriffen. Und die haben es in sich plötzlich geschlagen und haben zu Mose gesagt, bitte, bitte für uns bei Gott. Setz dich für uns ein bei Gott, dass er uns hilft aus dieser Not, dass er uns errettet. Wir haben gesündigt. Und das hat Mose gemacht und Gott gibt ihm einen Auftrag. Und er sagt ihm, mache dir eine Schlange aus Bronze wahrscheinlich, eine eherne Schlange, so hat es Luther übersetzt. und mache dieses Schlangenbildnis an einen Stab und richte dieses Schlangenbildnis hoch auf im Lager. Und jeder, der auf diese Schlange sieht, soll leben bleiben. Erstmal hätte ich wahrscheinlich gedacht, also bitte, was soll das jetzt bringen? Mich, also ich hätte vielleicht geschrien in Panik und gesagt, ich wurde von einer Schlange gebissen. Hallo, was soll ich jetzt da auf dieses Ding da blicken? Was soll das mir helfen? Aber wenn Gott etwas sagt, und er sagt, das ist die Rettung, dann hilft dir nicht dein, ach, das kann doch nicht sein und warum so und warum nicht anders, sondern dann musst du einfach glauben und vertrauen, dich darauf einlassen, denn er weiß, was er sagt. Und so war es. Alle, die auf die Schlange geblickt haben, blieben am Leben. Auf wundersame Weise wurde das Gift neutralisiert, das Gegengift sozusagen ohne Spritze verabreicht. Und nun sagt Jesus, so wie Mose damals die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er spricht etwas aus, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief in eindrücklicher Weise ganz in einem dichten Text schildert. 2. Korinther 5, Vers 21. Also der Textzusammenhang wäre da wunderschön, aber das führt jetzt zu weit. Da erklärt der Apostel Paulus, was mit Jesus geschehen ist, was Gott getan hat in seinem Sohn. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. An dieses Wort musste ich denken bei diesem Schlangenbildnis, das da jetzt am Stab hängt. Was ist denn diese Schlange? Sie bildet die Sünde der Israeliten ab und die sie in Form der Schlange sozusagen dem Tod gebracht hatte damals. Und nun ist da der Stellvertreter abgebildet, der für die Israeliten zur Sünde gemacht wurde. Jesus am Kreuz wird hier vorgeschattet in der Schlange am Stab. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir unsere Sünde loswerden können. Er war der Stellvertreter. Er hat sich unsere Sünde angezogen wie ein Gewand. Und an ihm wurde die Schuld gerichtet, an ihm wurde die Sünde gesühnt und durch ihn gesühnt. Das geschah am Kreuz. Und das war nötig. Und anders war es nicht möglich, dieses Problem der Trennung zwischen Gott und Mensch aufgrund der Sünde des Menschen aufzuheben. Die Menschen sind ja im Allgemeinen erfinderisch und haben dann so ihre eigenen Gedanken und denken, ja, warum musste dieser Jesus ans Kreuz? Also damit kann ich nichts anfangen. Warum musste das sein? Ja, ist denn das alles so schlimm? Und wenn Gott doch ein Gott der Liebe ist, dann kann er doch nicht seinen eigenen Sohn da ans Kreuz schlagen lassen und solche Gedanken. Wir erinnern uns, wie Jesus im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung Blut und Schweiß geschwitzt hat in dieser großen Not. Und er hat gebetet zu seinem Vater, Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist eine Passage, in der sehr deutlich wird, es war nicht anders möglich. Jesus musste ans Kreuz gehen. Und wenn Jesus hier dem Nikodemus zuerst einmal sagt in Vers 2, ich wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden, dann kann man auch sagen, es musste geschehen, dass Jesus am Kreuz starb. Und er hat es den Jüngern nach seiner Auferstehung, den Emmaus-Jüngern beispielsweise, so erklärt. Es musste geschehen, sagt er ihnen. Es musste erfüllt werden, was in der Schrift vorhergesagt war. Und da geht er mit ihnen das Alte Testament durch und die Psalmen und sagt ihnen, überall steht es, dass Christus leiden wird, dass der Christus leiden wird und dass er auferstehen wird am dritten Tag. Und all das musste geschehen zu unserem Heil. Ob wir nun das Kreuz von A bis Z verstehen und das in unsere Logik hineinpasst oder nicht, aber es ist Gottes Logik und Gottes Plan. Und wenn uns diese Frage beschäftigt, wie kann ich dieses Leben aus Gott empfangen, dann ist die schlichte Antwort die, nur unter dem Kreuz von Jesus. Wir haben es hier symbolisch auch abgebildet. Es erinnert uns daran, dass Jesus starb. Stellvertretend hat er die Schuld aller Menschheit auf sich genommen, hat er dieses größte Problem von uns Menschen ausgeräumt und ausgelöscht, damit jeder, der auf ihn blickt, sich an ihm festmacht und sagt, Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, du bist ja auch für meine Schuld und für all das, was mich von Gott trennt, bist du gestorben am Kreuz. Ich will das annehmen, dieses Geschenk der Versöhnung. Ich will diese Rettung aus deiner Hand annehmen. Ich will an dich glauben. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Römerbrief Kapitel 10. Können wir es nachlesen. Wer den Namen des Herrn, Jesus ist gemeint, anruft, wer so zu ihm kommt, sagt, Jesus, du bist der für mich gekreuzigte und auferstandene und lebendige Herr. Ich will mein Leben dir bringen, meine Schuld. Ich will dieses Leben aus Gott haben. Der empfängt es unter dem Kreuz. So wie die Israeliten beim Blick auf diese Schlange nicht sterben mussten, sondern Leben aus Gott, wenn man es so möchte, erfahren haben. So geschieht es, wenn ein Mensch Jesus am Kreuz erblickt. In einem alten Lied, da heißt es wunderschön, wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Erleuchtung in der Nacht. Diese Geschichte endet dann einfach da. Der Johannes erzählt nicht weiter, wie es mit dem Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus weiterging. Wir wissen nicht, ob Nikodemus an der Stelle schon die Erleuchtung hatte oder ob es in ihm weitergearbeitet hat. Wir finden ihn später unter dem Kreuz von Jesus. Und er hat auch mitgeholfen, den Leichnam zu begraben. Und wir können davon ausgehen, ich gehe davon aus, er kam zum Glauben, die Erleuchtung, die kam dann, die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass er verstand, so wie auch manche andere, denen Jesus als Auferstandene begegnete und er redete mit ihnen und öffnete ihnen die Schrift und die Emmaus-Jünger, da heißt es so, da erkannten sie ihn plötzlich, als er mit ihnen dann das Brot brach, auch ein Sinnbild für das, was am Kreuz geschehen war. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und so kommt es zu dieser bekannten Aussage, was wir als das kleine Evangelium ja bezeichnen. Zunächst die Aussage in Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, Vers 15 jetzt, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Vers 16 ist vielleicht der bekannteste Vers für sehr viele Menschen. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Dieses also meint, ja, damit vergleichbar, auf gleiche Weise, nach demselben Prinzip, wie es damals mit der Schlange in der Wüste war, hat Gott die Welt geliebt, hat seine Liebe auf diese Weise erwiesen, dass er seinen in die Welt hineingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die ihr Leben in ihm festmachen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte so sagen, wenn für dich das Kreuz, der gekreuzigte Jesus, seine Auferstehung und dass er da ist und lebt und dass dadurch die Rettung für unser Leben uns gegeben und angeboten wird, wenn dir das klar ist, dann nicht, weil du gut genug nachgedacht hast, sondern weil der Heilige Geist dir das Verständnis dafür gegeben hat. Und wenn du zu dem Punkt kommst und sagst, das will ich annehmen und im Gebet Jesus ansprichst, dann passiert etwas, was hier Jesus ganz am Anfang sagt, dann hat dich Gott zu neuem Leben geboren. Johannes 1, Vers 12 klingt da ganz ähnlich. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, was irgendein Mensch könnte sozusagen, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wenn für dich das Kreuz von Jesus kein Blödsinn ist, sondern Sinn macht und du dich daran freuen kannst, dass er auch für dich sein Leben gegeben hat. Und wenn du seinen Namen angerufen hast, dann kann ich dich wirklich beglückwünschen. Dann bist du ein Kind Gottes, das weiß ich, weil du das nie begreifen könntest ohne den Heiligen Geist. Und wenn du das getan hast, nicht nur irgendjemand was nachgeplappert, ohne groß was zu denken, sondern aus ganzem Herzen, dann darfst du dem Herrn Danke sagen. Danke, Herr, dass du mich von Neuem geboren hast, dass du nun in mir wohnst und wirkst. Und jetzt lehre mich durch deinen Heiligen Geist, was das bedeutet, mit dir im Alltag zu rechnen und mit dir in deiner Kraft und deiner Gegenwart konkret zu rechnen. Dass ich auch das verstehen kann, wie es der Paulus dann in Galater 2, Vers 20 beispielsweise sagt: Christsein ist für mich nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Alltag, in dieser irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich halte mich an ihm fest, den für mich gekreuzigten, aber auch den für mich auferstandenen Herrn. Er lebt, er ist mein Leben, Christus ist mein Leben. Und das bedeutet dann auch, dass wir sogar nicht mal den Tod, den leiblichen Tod fürchten müssen, sondern wenn Christen sterben, dann gehen sie nach Hause. Ich habe es erst kürzlich erlebt, wieder vor ein paar Tagen, wie eine alte Glaubensschwester, diese alte Hütte, ja, ich sage es da manchmal auch so im Sterbebett, das ist eine richtige Bruchbude, dein Körper. Aber du darfst jetzt bald ausziehen und Jesus hat die Villa schon bereit, da darfst du einziehen. Was für ein Geschenk, wie reich dürfen wir sein, die wir Jesus kennen. Und wir wollen diesen Reichtum so gerne weitersagen und Jesus als den Gekreuzigten vorstellen, denn im Glauben an ihn finden wir ewiges und das neue Leben. Wie wunderbar. Wir laden ein. Und wenn heute jemand da ist, der das noch nie getan hat, sein Leben Jesus anvertraut, den will ich ermutigen, das helfende Gespräch wahrzunehmen. Es ist ja heute auch Online-Gottesdienst und wenn jemand online zuhört oder zusieht, auch da die Ermutigung, such den Kontakt mit jemandem, der Jesus kennt und der dir helfen kann, ihn einzuladen in dein Leben. Amen. Wollen wir noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für solche Geschichten wie die, die wir jetzt gelesen und betrachtet haben. Und für jeden Einzelnen hast du das richtige Wort. Für den Nikodemus hast du es gehabt und auch für uns. Du kennst uns in unserer Lebenssituation, in unserem Gepräge. Du hast auch für uns das richtige Wort bereit. Aber für uns alle gilt, du hast uns das ewige Leben im Glauben an dich geschenkt oder willst es uns schenken, wenn wir dich noch nicht als unseren Retter angenommen haben. Ich bitte dich, dass solche, die dich noch nicht kennen, wirklich Mut haben, dich einzuladen in ihr Leben, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich danke dir, dass du es versprochen hast. Du stößt niemanden weg, der zu dir kommt. Und du hast es gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vielen Dank für deine große, große Liebe, die am Kreuz ihren Höhepunkt gefunden hat. Und dass diese Liebe heute noch genauso groß ist. Und egal, was in unserem Leben gerade ist, dass wir immer von dieser deiner Liebe ausgehen dürfen. So segne du uns jetzt auch beim Auseinandergehen. Bewahre dein Wort in unseren Herzen. Segne und behüte uns. Ja, lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht über uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.